Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie Weiterdenken, dem Podcast von Democratic Futures. Hier diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft über die neuen Herausforderungen der Demokratie und wie wir Demokratie weiterdenken können. Demokratie setzt voraus, dass Menschen sich frei und unbeeinflusst Meinungen bilden können. Und sie setzt voraus, dass sich zwischen den Menschen, zwischen den Bürgern ebenso frei und unbeeinflusst eine öffentliche Meinung bilden kann, immer wieder neu. Dafür haben Demokratien ausgefeilte Institutionen, Gesetze und ungeschriebene Regeln geschaffen. Digitalisierung verändert, wie Informationen, Daten gewonnen und wie sie miteinander verknüpft werden können. Digitalisierung verändert damit einige der wichtigsten Grundannahmen, auf denen Demokratie beruht. Unser heutiger Gast hat sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Professor Johannes Buchmann ist Informatiker, Mathematiker und er war Co-Sprecher der Arbeitsgruppe Digitalisierung und Demokratie der Leopoldina. Das ist die Deutsche Akademie der Wissenschaften, gewissermaßen der Olymp der Wissenschaften in Deutschland. Herzlich willkommen bei Demokratie Weiterdenken, Professor Buchmann. Was verstehen Sie unter einer demokratischen Öffentlichkeit, ganz losgelöst von Digitalisierung?
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier über diese Studie mit Ihnen hin zu können. Demokratie und Digitalisierung. Was verstehen wir unter Demokratie? Die demokratische Öffentlichkeit braucht erstmal Infrastrukturen. Was sind Infrastrukturen? Also Zeitungen oder digitale Plattformen, auf denen die demokratische Öffentlichkeit, wenn Sie so wollen, überhaupt stattfinden kann. Und dann sind wichtige Komponenten, dass die Öffentlichkeit dafür sorgen muss, dass es hinreichende Informationen gibt, dass man also weiß, wie die politische Situation ist, wie die Voraussetzungen sind, unter denen Entscheidungen gefallen sind und Ähnliches und natürlich Kommunikation, damit man sich zusammenschließen kann und dann auch demokratisch aktiv werden kann. Also Infrastruktur, Information, Kommunikation und dann spielt eine sehr wichtige Rolle, dass man dann sich auch an der Demokratie beteiligen kann. Partizipation, das wichtigste Mittel der Partizipation ist, dass sie wählen können, dass sie Zugang zu freien Wahlen haben und schließlich ist das Ganze nur funktionsfähig in einer Demokratie, wenn sichergestellt ist, dass sie sich selbst bestimmen können, dass sie also nicht manipuliert werden und dass sie das tun können, was sie in der Demokratie in ihrer Beteiligung eben auch tun wollen. Und damit das alles auch im Sinne der Demokratie funktioniert, ist es wichtig, und das ist so quer gedacht, dass Rechtsstaatlichkeit gewährleistet ist.
Ihre Gruppe hat ja bestanden nicht nur aus Informatikern wie Ihnen, sondern ich glaube, war eine ganz multidisziplinäre Gruppe. Welche Fachdisziplinen waren da alles vertreten?
Also es waren vertreten Informatikerinnen und Informatiker, die die Technik abdeckten. Es war ein Kollege aus dem Maschinenbau dabei, der dafür gesorgt hat, dass sozusagen die praktische Technik auch da war. Dann Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, die Rechtswissenschaften, auch die Psychologie und dann auch um den Wertekontext zu zeigen, die Philosophie und die Kommunikation unter den Menschen zu reflektieren, die Soziologie.
Manchmal scheint es ja, dass Digitalisierung für jeden etwas anderes bedeutet. Von Glasfasernetzen über Laptops in Schulen für manche, von Social Media über Fake News bis zur Entscheidungsfindung durch Artificial Intelligence. Wie haben Sie in dieser sehr diversen, multidisziplinären Gruppe Digitalisierung definiert?
Ja, wir haben darüber lange diskutiert, was sind die Merkmale, die jetzt auch für die demokratische Öffentlichkeit relevant sind. Und da ist es natürlich zunächst mal wichtig, die Verarbeitung großer Datenmengen. Sowas wie Artificial Intelligence. Das scheint eine sehr, sehr große Rolle zu spielen, damit man rauskriegen kann, was ist eigentlich die Meinungssituation bei den Leuten? Wie sind die Möglichkeiten, Menschen zu informieren und Ähnliches? Also Data Processing. Und damit es alle diese Daten gibt, die Sensorik.
Sensorik heißt hier?
Also jeder trägt ja mit sich herum Smartphones. Und die Smartphones haben unendlich viele Sensoren, die eine Menge Informationen über die Person abgeben. Und Sensoren spielen auch in vielen anderen Kontexten große Rolle. Und dann ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt, was man nennt Social Computing, die sozialen Plattformen und Netzwerke. Aber nicht nur das, das ist jede Form der sozialen Interaktion, wenn Sie zum Beispiel an die Erzeugung von Open-Source-Software denken, wo Menschen zusammenarbeiten, das ist das Social Computing. Sodass Sie also jetzt haben diese drei Aspekte, die großen Datenmengen, die Sensorik und das Social Computing.
Was hat sich an der Art der Datensammlung geändert gegenüber der vordigitalen Zeit? Auch da hat man ja schon statistisch große Mengen von Daten gesammelt. Was ist heute anders?
Wir nennen das maschinelles Lernen. Wir können gigantische Datenmengen in kurzer Zeit anschauen und verarbeiten und Fragen stellen, ob dort gewisse relevante Informationen, für uns relevante Informationen drin sind.
Das war der Aspekt der Datensammlung. Was hat sich in der Digitalisierung hinsichtlich der Informationsflüsse zentral geändert?
Ja, ich habe eben schon gesagt, also wir haben das ja jetzt mal mit dem Oberbegriff Social Computing bezeichnet, da ist man vielleicht nicht so dran gewöhnt, aber Sie können natürlich heutzutage über Kontinente hinweg, gerade das, was wir jetzt gerade machen hier in dem Podcast, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wir verbinden uns digital und können dann in Realzeit mit den Menschen in der ganzen Welt kommunizieren, kleinen Gruppen, großen Gruppen und das Ganze auch noch ohne große Kosten für jeden. Das heißt, die Welt ist in diesem Sinne digital vollständig zusammengewachsen und das geht dann nicht nur um das Sprechen sozusagen, um Tondokumente, sondern auch um Bilddokumente und den Transport großer Datenmengen oder Ähnliches.
Welche Auswirkungen haben diese Formen der Digitalisierung für die Meinungsbildung? Sowohl die Meinungsbildung des Einzelnen als auch die Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft.
Also ich habe ja gesagt, wichtige Aspekte der demokratischen Öffentlichkeit sind die Infrastrukturen und dann Information und Kommunikation. Wie ist das eigentlich heutzutage? Partizipation, Selbstbestimmung und als Querthema die Rechtsstaatlichkeit. Und wenn Sie jetzt einfach mal die Infrastrukturen angucken, dann hat sich dort natürlich enorm was geändert. Wir haben es heutzutage mit diesen großen Plattformen zu tun, wie Facebook, YouTube, Instagram, wo nicht, und das ist jetzt der große Unterschied. Ja, also ich meine, wir haben natürlich Presse und Rundfunk wie früher und sind aber sehr viel weniger bedeutsam geworden. Die Auflagen der großen Printmedien in Deutschland sind in den letzten 20 Jahren mindestens halbiert worden. Stattdessen gibt es halt diese neuen Plattformen. Und was die neuen Plattformen im Gegensatz zu den herkömmlichen Medien machen, ist, sie produzieren Inhalte nicht selbst, sondern sie stellen Inhalte anderer zur Verfügung. Und das Interessante und Wichtige daran ist, sie tun das mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Einzelnen möglichst lange zu binden. Deren Geschäftsziel ist es, Aufmerksamkeit zu binden und auf Werbung zu lenken. Und das ist ein Ziel, das natürlich nicht primär ein Informationsziel ist, sondern es ist halt primär so ein ökonomisches Ziel, Werbung und Aufmerksamkeit zu generieren. Und da muss man gucken, wenn das so ist, wie sich das auf die demokratische Öffentlichkeit, auf all die Aspekte, von denen ich gesprochen habe, Qualität der Information, Möglichkeit der Partizipation und Selbstbestimmung auswirkt.
Ein großes Thema, was dabei ja diskutiert wird, ist der Umstand, dass Plattformen Informationen nicht jedermann gleichermaßen zur Verfügung stellen wie Zeitungen, sondern dass Inhalte kuratiert werden und kuratiert werden durch Software, durch Algorithmen. Können Sie kurz erklären, was das konkret bedeutet?
Also erstmal ist ja kuratieren auswählen. Und was die machen können, wir haben vorhin von der Verarbeitung großer Datenmengen gesprochen, Techniken der künstlichen Intelligenz. Wenn sie es erreichen wollen, dass eine Nutzerin oder ein Nutzer möglichst lange auf der Plattform bleibt, ist es nützlich für diese Person, Inhalte auszusuchen und zwar individuell Inhalte auszusuchen, dass sie tatsächlich dann dieses Ziel, dass sie lange bleibt, erreicht wird.
Wie schafft man das?
Nehmen Sie mal zum Beispiel YouTube. Wenn Sie YouTube gucken und Sie haben die Standardeinstellung gewählt, dann wird Ihnen am Schluss des Films, den Sie geguckt haben, neuer Film gezeigt. Und der Film wird so ausgesucht, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das gut finden und weiter gucken. Das heißt also, Sie haben gefragt, was ist das mit der Kuratierung? Das ist Auswahl, individualisierte Auswahl mit dem Ziel, Ihre Aufmerksamkeit lange zu binden. Und das können die klassischen Medien natürlich so individuell nicht machen, weil es ist dieselbe Zeitung für alle. Man muss natürlich eine Sache fairerweise sagen, auch in den klassischen Medien spielt die Werbung eine große Rolle. Auch in den klassischen Medien versucht man, ihre Aufmerksamkeit auf Werbung zu lenken. Trotzdem ist es so, dass die klassischen Medien Redaktionen haben, die nach redaktionellen Qualitätsmaßstäben, die abhängen von dem Medium, also wenn Sie mal die Frankfurter Allgemeine nehmen oder auch die Bild-Zeitung, je nachdem, was Sie gerade wollen, die haben ihre eigenen redaktionellen Qualitätskriterien und nach denen wählen Sie nach inhaltlichen Qualitätskriterien aus, was Sie Ihnen zeigen. Das ist jetzt erstens individualisiert und zweitens mit Sekundärmotiven versehen.
Ist das eine reine Plattformcharakteristik oder ist das eine Internetcharakteristik? Das heißt, wenn ich auf Spiegel Online gehe, auf FAZ.net oder vergleichbare Seiten, findet da die gleiche algorithmusgetriebene Kuratierung statt, dass ich entsprechend viele Artikel aus meinem vermeintlichen Interessensbereich erhalte?
Also ich denke, das sind so Mischformen, die wir sehen. Und das ist ja auch sehr interessant jetzt, was Sie haben ja da eine sehr interessante Frage gestellt. Wie greift dieser Mechanismus jetzt über auf die digitalisierten Versionen der klassischen Medien? Und wenn Sie auf Spiegel Online sind, dann sehen Sie, dass natürlich ganz sicher Inhalte so ausgesucht werden, dass sie dort bleiben und es wird ihnen dort auch Werbung gezeigt. Wobei, das muss man auch sagen, zunehmend Inhalte auch hinter Bezahlschranken sind. Es ist aber gleichzeitig so, dass zum Beispiel Spiegel Online und all die anderen digitalisierten Formen der klassischen Medien nach wie vor eigene Inhalte produzieren. Und soweit ich das sehen kann, nach wie vor eigene journalistische Qualitätskriterien auch anwenden. Das ist jetzt bei den Plattformen überhaupt nicht so. Es ist nicht so, dass die ohne Qualitätskriterien Inhalte produzieren. Sie produzieren halt überhaupt keine. Ja, sie bedienen sich der Inhalte, die aus anderer Quelle kommen, und bereiten die nach ihren eigenen ökonomischen Kriterien auf.
Und wie wirkt sich diese Aufbereitung der Inhalte, diese algorithmische Vorauswahl auf die öffentliche Meinungsbildung aus?
Also wir können vielleicht gleich noch in dem Gespräch auf diese dramatischen Chancen und positiven, aus unserer Sicht positiven Entwicklungen zu sprechen kommen, sollten wir auch, damit man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt mit der Digitalisierung die Hölle. Und jetzt haben Sie gefragt, wie ist denn das jetzt hier mit den Echokammern und den Filterblasen? Ne? Und was man deutlich sagen kann, ist, in einer Situation, in der Inhalte von solchen kommerziellen Plattformen ausgesucht werden, damit sie da bleiben, damit sie sich weiter dafür interessieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass was ausgesucht wird, was zu Ihnen irgendwie passt. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass möglicherweise Ihre eigene Meinung da verstärkt wird. Wenn Sie das jetzt empirisch ansehen, dann muss man sagen, dass sich zeigt, also die Forschung ist natürlich am Anfang in all den Bereichen, es zeigt sich, dass sowas zu sehen ist bei Extremisten. Leute, die extremen politischen Meinungen zugehören, bei denen ist es so, dass ihre Meinung verstärkt wird und die sich tatsächlich dann in solchen Echokammern befinden. Das scheinen die Forschung hier zu sagen.
Und bei den anderen?
Die anderen, da ist das nicht so klar. Ich habe ja gesagt, wir müssen ein bisschen ins Positive auch kommen. Da scheint es sogar tatsächlich so zu sein, dass die Vielfalt der Meinungen, die da aufgegriffen wird, teilweise steigt. Trotzdem, wir müssen im Kopf behalten, dass wir es mit dieser Situation zu tun haben. Wir wollen in der demokratischen Öffentlichkeit breit informiert werden und zwar so, dass unsere politische Meinung gut mit Fakten unterstützt wird. Und das ist nicht das primäre Ziel von den Plattformen, von denen ich gesprochen habe. Aber es gibt eine Menge anderer Initiativen in der digitalen Welt, die das sehr unterstützen.
Bisher haben wir darüber gesprochen, dass eine demokratische Öffentlichkeit eine Infrastruktur voraussetzt, mithilfe derer sich Bürger informieren können und mithilfe derer sie kommunizieren können. Alles mit dem Ziel, selbstbestimmt am politischen Leben teilhaben zu können. Sie haben dann beschrieben, wie sich die Infrastruktur der demokratischen Öffentlichkeit durch die Digitalisierung wandelt. Durch das Vorhandensein großer Plattformen, die Inhalte auf neue Art und Weise verknüpfen und auswählen. Lassen Sie uns noch die Auswirkungen der Digitalisierung auf die anderen Facetten einer demokratischen Öffentlichkeit, Information, Kommunikation und Partizipation, anschauen.
Die Möglichkeit, sich zu informieren, ist durch die Digitalisierung natürlich enorm gewachsen. Beispiel, was jeder kennt, ist Wikipedia. Die Wikipedia-Enzyklopädie, die kooperativ von den Menschen in der ganzen Welt gemacht wird, in unendlich vielen Sprachen, mit Millionen von Einträgen, das hat es zuvor nie gegeben. Aber es gibt unendlich viele andere Informationsmöglichkeiten, Möglichkeit der Kommunikation, die es vorher auch niemals gegeben hat. Dadurch entstehen gigantische Chancen. Bleibt die Frage, wie können Sie denn eigentlich umgehen mit diesen ganzen Informationen? Sie haben eine bestimmte mentale Kapazität, die es Ihnen erlaubt, Informationen aufzunehmen. Wir haben schon gesprochen mit dieser Kuratierung, die möglicherweise nur bestimmte Inhalte auswählt. Und natürlich, wenn Sie jetzt mal die Kommunikation sehen, wir haben auch nach den Risiken gefragt, diese unendliche gute Möglichkeit der Kommunikation, also jetzt sehen wir mal diese Messenger-Dienste, da hat sich ja in letzter Zeit, gerade was zum Beispiel Telegram angeht, gezeigt, wie dramatisch das auch sein kann. Wie plötzlich Radikale in der Lage sind, große Gruppen von Leuten manipulativ mit Informations- und Kommunikationsinhalten leicht zu bespielen. Das heißt also, da ist die Zivilität der Kommunikation sehr in Frage gestellt. Aber wir müssen eben beides gegeneinander stellen. Die Kommunikationschancen und Informationschancen sind groß und sie müssen in einer Weise kanalisiert werden, dass das der Demokratie, für die Demokratie nützlich ist. Nicht, dass jetzt Information und Kommunikation.
Wie steht es um die Partizipation? Einerseits ist das Potenzial für politisches Engagement riesig, gleichzeitig sind aber auch die digitalen Manipulationsmöglichkeiten potenziell weitreichend.
Ich weiß nicht, haben Sie schon mal gesehen, so Seiten wie change.org, wie es plötzlich möglich ist, Petitionen anzustoßen und in kürzester Zeit wirkungsvoll zu machen? Als diese Ermordung von dem George Floyd in USA war, wo der Polizist den umgebracht hat, indem er so lange sein Knie auf seinen Hals getan hat. Die Bewegung, die dann angefangen hat, ist eine Bewegung, die zunächst mal angefangen hat mit so einer Hashtag-Kampagne und danach sind dann auch viele solche Petitionen gestartet worden. Das heißt, Sie sehen plötzlich, dass es eine große Chance gibt, neue Möglichkeiten der Partizipation zu generieren und das ist ein großer Vorteil. Sie müssen nur gucken, und wir kommen jetzt noch mal kurz zur Selbstbestimmung. Auch da ist es natürlich so, dass Sie große Chancen haben. Also angenommen, Sie wollen jetzt mal eine neue Partei gründen oder irgendwas machen. Sie können sich in kürzester Zeit eine Plattform schaffen, sich zeigen, Ihre Meinung auch äußern und alles. Aber gleichzeitig ist es auch so, das ist bei der Selbstbestimmung natürlich ein gewisses Risiko, dass jetzt mit diesem Micro-Targeting, wir haben am Anfang davon gesprochen, also mit dieser gezielten Auswahl von Nachrichten für einzelne Personen oder Personengruppen, deren Meinung möglicherweise stark beeinflusst werden kann. Ob das wirklich geht oder nicht, ist die eine Frage. Aber dass die Überzeugung besteht, dass der Wille besteht, das zu machen, das ist, glaube ich, ohne Frage. Also nehmen Sie die Wahlkampfkampagne von Donald Trump oder es fing sogar auch an mit den Wahlkampfkampagnen von Obama. Da hat man ganz gezielt versucht, auf Menschen einzuwirken, dass sie jetzt ihre Wahl in einer bestimmten Weise, also dass sozusagen sie etwas Bestimmtes wählen sollten. Und das kann man natürlich sehr gezielt auch heutzutage machen. Und da müssen wir sorgfältig gucken, was ist legitime Wahlwerbung oder was ist psychologische Manipulation. Und da werden wir noch eine Menge sehen in den nächsten Jahren, was da möglich sein wird.
Wenn ich ein kurzes Zwischenfazit ziehen darf, Digitalisierung verändert also ganz grundsätzlich die Art und Weise der öffentlichen Meinungsbildung, sowohl zum Guten wie zum Schlechten, wobei der Prozess noch am Anfang steht und vieles noch nicht völlig erforscht ist. Mit welchen Maßnahmen können wir das Potenzial der Digitalisierung für Demokratie und Selbstbestimmung nutzen und gleichzeitig die Risiken von Desinformation und Repression minimieren? Welche Empfehlungen hat die Leopoldina-Gruppe?
Das sind drei Bereiche, die ich jetzt mal nenne, nicht? Also wir müssen was Regulatorisches machen, das heißt Gesetze schaffen bzw. Gesetze durchsetzen. Wir müssen Kompetenzunterstützung machen und wir müssen auch die Technik entsprechend weiterentwickeln. Wenn Sie jetzt mal an das Regulatorische denken, wir haben über diese Kuratierungsstrategien miteinander geredet. Also wie wählen eigentlich kommerzielle Anbieter Informationen aus und mit welcher Folge? Da haben wir gesagt, die Kuratierungsstrategien müssen demokratisch kontrolliert werden. Also erstmal so, Sie wissen ja, der Trump, das wissen wir alle, der ist in aller Munde. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass das immer so ausgewählt wird, dass man lange gebunden bleibt. Der Mann sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit. Das ist keine Frage, aber der Trump ist ausgeschlossen von Twitter, langfristig. So, das ist zum Beispiel so eine Kuratierungsentscheidung. Wir verbieten es, dass diese Person jetzt Informationen über Twitter verbreitet. Das ist eine ganz globale Kuratierungsentscheidung. Diejenigen, die Trump nicht mögen, finden das toll. Diejenigen, die Trump mögen, finden es nicht toll. Das ist keine demokratische Entscheidung. Wir sind der Meinung, grundsätzlich muss es solche Entscheidungen geben können. Aber es ist nicht richtig, dass die Plattformen das selber machen. Sondern richtig wäre, dass es ein demokratisches Gremium, so ähnlich wie so ein Rundfunkrat gäbe, wo das diskutiert und entschieden würde. Also demokratische Kontrollinstanzen für diese Plattformen mit diesem Ziel. Und das, wir glauben, dass man das zum Beispiel auf europäischer Ebene auch durchsetzen könnte.
Diese Entscheidung, Zulassung eines einzelnen Politikers oder nicht, ist ja vielleicht für ein Gremium noch relativ einfach zu diskutieren. Diese Frage, aber wie sind Algorithmen ausgestaltet, ist ja eine ganz andere, die noch viel tiefer in die Geschäftsgeheimnisse geht. Sehen Sie auch für diese Frage die Möglichkeit eines solchen Gremiums, das fragt, wie ist ein Algorithmus strukturiert, wie darf kuratiert werden, wo sind die Grenzen des Zulässigen?
Das muss so sein, dass das besprochen wird. Und dabei geht es weniger um die Frage, wie der Algorithmus strukturiert ist, sondern welche Effekte er hat. aus meiner Sicht, ja, und auch aus unserer Sicht. Wir haben eben über diese Echokammern geführt. Wenn man zeigen könnte, dass die aufmerksamsorientierte Auswahl dazu führt, dass die Rechtsradikalen massiv gestärkt würden, dann müsste man hier Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das können Sie in so einem Gremium besprechen. Dazu ist eine gewisse Transparenz nötig, was die Algorithmen angeht. Sie müssen ja nicht in alle technischen Details gehen. Das ist ein bisschen heikel, das ist ja klar. Da die damit das Geld verdienen, ist das auch ihr Know-how, das bei ihnen auch bleiben soll. Aber das muss so gesteuert werden, dass die positiven Effekte für die demokratische Öffentlichkeit gestärkt und die negativen abgewendet werden. Die Juristinnen und Juristen der Kommission haben gesagt, das ist eine prozedurale Maßnahme. Also wir sagen, wenn man eine Prozedur ist, du sollst als Plattform so ein Gremium haben und dann sollst du mit dem Gremium das besprechen, das Gremium soll das entscheiden. Und da jede Plattform irgendwie anders ist, glauben wir, dass das gehen könnte.
Gibt es bereits Gesetze in Europa oder den USA, die sowas vorschreiben?
Das ist mir nicht bekannt. Aber ich denke, wenn Sie die Datenschutzgrundverordnung anschauen, dann geht die in so eine Richtung. Nicht? Also das, was wir jetzt immer sehen mit den ganzen Cookies, ich sage ja, ich sage nein, bei Cookies, was man vorher nicht hatte, das ist eine Folge davon. Da gab es einen großen Aufruhr und den gibt es ja nach wie vor, dass das für die Wirtschaft nicht gut wäre. Und trotzdem wird die Datenschutzgrundverordnung, die ja in Europa entstanden ist, auch in den USA. Wir hatten so ein Symposium, da haben die amerikanischen Kollegen gesagt und die israelischen Kollegen, das sind sehr interessante Maßnahmen. Also inhaltlich gibt es das, glaube ich, noch nicht. Aber konsequente Maßnahmen in der digitalen Welt, dafür gibt es schon Beispiele.
Ich glaube, dieser Vorschlag verbindet sich sehr gut auch mit einem anderen Vorschlag, den Sie auch schon angesprochen haben, nämlich Forschung auf Plattformen zu erleichtern. Wie sieht das aus und welchen Stellenwert hat dieser Vorschlag?
Ich habe eben gesagt, wir müssen wissen, gerade so ein Gremium, das entscheidet, müsste wissen, welche Effekte haben eigentlich die Kuratierungsstrategien. Und das können Kommunikationswissenschaftler und Kommunikationswissenschaftlerinnen rauskriegen. Und dazu brauchen sie Daten. Und was wir gesagt haben, ist Folgendes. Für nicht kommerzielle Forschung, die an Universitäten zum Beispiel stattfindet, müssten die kommerziellen Anbieter verpflichtet werden, entsprechende Daten bereitzustellen. Da muss es wieder ein Gremium geben, das entscheidet, ob das nicht zu stark in deren Intellectual Property Rechte eingreift, aber wir müssen die kommerziellen Betreiber dazu verpflichten, uns solche Forschungsdaten zur Verfügung zu stellen. Wir legen die Zwecke offen. Es wird dargelegt, dass damit keine kommerziellen Ziele verbunden sind und dann muss diese Verpflichtung bestehen.
Ein weiterer Vorschlag, der diskutiert wird, ist, demokratiefreundliches Design digitaler Infrastrukturen zu fördern. Das klingt natürlich erstmal gut, aber auch sehr vage. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also, ich meine, es geht los damit, dass die Standard, also die sogenannten Default- oder Standardeinstellungen demokratiefreundlich gemacht werden. Demokratiefreundlich heißt, dass ihnen vielleicht viele unterschiedliche Meinungen zu einem bestimmten Thema gezeigt werden. So könnten Sie sich zum Beispiel denken, dass die Auswahl, wenn Sie eine politische Information sich angeschaut haben, die automatische Auswahl dann so eingestellt wird, dass sie auch alternative Meinungen dazu sehen. Das könnte standardmäßig so voreingestellt werden. Wir können das ja abschalten. Und dann geht es aber natürlich noch weiter. Wir haben dann auch empfohlen, dass bestimmte Forschungsrichtungen stärker betrieben werden. Wir wissen ja nicht, also wenn wir heutzutage solche KI, solche maschinellen Lernverfahren sehen, dann wissen wir nicht, nach welchen Kriterien die eigentlich ihre Entscheidungen fällen. Und es gibt eine Forschungsrichtung, die wir für sehr wichtig halten, die heißt Explainable Artificial Intelligence. Und Explainable Artificial Intelligence sorgt dafür, dass ich im Nachhinein sehe, wie eine Entscheidung gefällt worden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, man lässt so einen KI-Algorithmus auf ein Bild gucken und ob das ein Hund oder eine Katze ist. Und er sagt das immer richtig Hund. Und irgendwann zeigen Sie dem Bild eine Katze und dann sagt das immer noch Hund. Das liegt da dran, links unten steht immer noch Hund. Das Kriterium, nach dem dieser Algorithmus entschieden hat, war das Wort, was links unten stand. Das hatte mit dem Bild gar nichts zu tun. Wenn Sie das im Nachhinein wissen, nach welchen Kriterien da entschieden worden ist, dann können Sie anderen Einfluss darauf nehmen. Und eng damit zusammen hängt die Frage der Fairness. Die Algorithmen lernen aus Datensätzen. Datensätzen reproduzieren Vorurteile. Und sie müssen dafür sorgen, also zum Beispiel, wenn Sie einen Algorithmus haben und Sie fragen, woran liegt das, dass bestimmte Verbrechen begangen werden, dann könnte der Algorithmus sagen, das liegt daran, das sind alles junge Männer. Es wird sozusagen aus der Vergangenheit extrapoliert und es werden dann solche Vorschläge gemacht, aber man müsste dann klar sagen, das sind Biases, das sind sozusagen Eigenschaften der Daten, mit denen das gefüttert worden ist, und in vielen Kontexten möchte man das entsprechend korrigieren, damit hinterher die Vorurteile nicht einfach reproduziert werden. Also Fairness auf der einen Seite und Erklärbarkeit, Explainability auf der anderen Seite haben wir für sehr wichtig gehalten. Und schließlich, und das finden wir auch wichtig, also es gibt sehr interessante Techniken heutzutage, die es Ihnen erlauben, wenn Sie eine bestimmte Information kriegen, die dann zu annotieren, zu sagen, ja, diese Information ist möglicherweise fehlerhaft. Es gibt folgende Informationen, die kriegen Sie dann noch dazugestellt, die darauf hinweisen, dass das anders ist. Das heißt, dass Sie, weil Sie ja diesen Information Overload haben, dass Sie systematisch von solchen Tools unterstützt werden, die zusätzliche Informationen durchsuchen und Ihnen auch Informationen zur Verfügung stellen, die Ihnen die Bewertung von Informationen erleichtern.
Das heißt, das erste Thema, das Artificial Intelligence Thema, wenn ich das so richtig verstehe als Zeitungsleser, ist das, dass Algorithmen beim Lernprozess ja immer weiter lernen und ich als Betrachter von außen irgendwann gar nicht mehr weiß, auf welcher Basis diese Software jetzt entscheidet und dass ich deswegen diese Box wieder sichtbar machen muss und verstehen muss, warum an einem bestimmten Moment die Software welche Entscheidung trifft.
Ja, das ist richtig. Und wichtig dabei ist, dass nicht nur Sie es als Laien nicht wissen, sonst weiß keiner. Diese Lernalgorithmen funktionieren so, dass Sie hinterher mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Lage sind, Hunde von Katzen zu unterscheiden, aber Sie wissen nicht, nach welchen Kriterien das geschieht. Ich habe Ihnen das ja gesagt. Dann sind Sie plötzlich völlig überrascht davon, dass es überhaupt nichts mit dem Bild zu tun hat. Das heißt also, die Algorithmen sind erfolgreich und Sie wissen nicht, warum. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt Fake News Detection machen. Das heißt also, wenn Sie Nachrichten haben im Internet und Sie gucken die an und wollen wissen, ist das jetzt Fake News oder nicht, und er sagt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Fake News, ist die Frage, nach welchen Kriterien wurde das entschieden. Und Sie könnten möglicherweise den Algorithmus darauf trainieren, zu sagen, Fake News mit Wahrscheinlichkeit 90%. Aber das kann dann an Kriterien liegen, die Sie vielleicht nicht mehr für die geeigneten halten. Sie müssen gucken, dass Transparenz in dem Vorgang bleibt und dass Sie wissen, warum so entschieden worden ist.
Ein Vorschlag ist also die Schaffung von Kontrollgremien, ähnlich den Presseräten. Ein anderer Vorschlag betrifft Regulierung. Ein weiterer Vorschlag ist demokratiefreundliches Design der Technik. Wie kommt die Bildung ins Spiel?
Sie müssen natürlich in adäquater Weise dann auch sich der Inhalte, die Ihnen dann geboten werden, bedienen können. Also wenn gesagt wird, also aus statistischen Gründen, ich gebe mir mal ein einfaches Beispiel, wir haben das ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Die Menschen brauchen eine Bildung, die es ihnen erlauben, mit den Informationen, die sie erhalten, umzugehen. Und wenn Sie hören heutzutage, auf den Intensivstationen sind 30% der Leute, die da mit Corona liegen, geimpft. Was erzeugt das in Ihnen für ein Gefühl, wenn Sie nicht so statistisch so gewohnt sind zu denken? Haben Sie irgendwie das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit ist 30%, dass Sie, wenn Sie geimpft sind, auf der Intensivstation landen. In Wirklichkeit ist es aber so, wenn Sie diesen Gedanken mal weiterdenken, angenommen, alle wären geimpft. Wie viel Prozent der Leute auf der Intensivstation wären dann geimpft? 100%, ist ja klar, weil alle geimpft sind, wären sie es alle. Ne? Auch wenn es nur 3 oder 4 oder 5 sind, wären 100%. Und man sieht schon, der Umgang, und das ist eine Sache, die wir gesagt haben, der Umgang mit Statistiken, das wirklich einschätzen zu können, was bedeuten eigentlich alle diese Zahlen, Informationen, ist es ein Bildungsthema. Das muss, also der Umgang mit diesen Techniken und der Umgang mit Statistik, und das muss in den Schulunterricht, in den Universitätsunterricht, muss das integriert werden. Das ist nur ein Beispiel. Sie müssen lernen, das Wissen auch im Kontext zu verstehen. Das heißt, das ist eine große Bildungsaufgabe, hier Ihre Kompetenz mit dieser Art von Informationsfülle und begleitender Informationserschließung wirklich umzugehen. Eine Sache noch sagen, die auch sehr lebendig diskutiert worden ist. Wenn Sie mal diese neuen Chancen, auch partizipativen Chancen, die die Digitalisierung bietet, anschauen, dann wäre es nützlich, die systematisch zu unterstützen. Wir haben in der Studie gesagt, es muss eigentlich ein Forschungsprogramm geben und das sollte auch über eine längerfristig zum Beispiel vom Bildungsministerium unterstützt werden, wo neue Formen der Partizipation, alternative Plattformen, kooperative Plattformen wirklich erforscht und dann aber auch etabliert werden. Also manchmal sagt man ja, das im Silicon Valley ist alles von selber gekommen. Das stimmt nicht. Also das Silicon Valley hat eine massive staatliche Unterstützung bekommen. Und auch hier müssen wir gucken, dass solche neuen Optionen auch gefördert werden.
Professor Buchmann, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wir sehen auch von so einer Querschnittsstudie mit Vertretern ganz unterschiedlicher Disziplinen, dass im Prinzip noch sehr, sehr viel weiter zu forschen ist, dass man auch auf der Ebene der Handlungsoptionen sehr viele Möglichkeiten hat, man keine Schnellschüsse einerseits wagen sollte, alles ist negativ oder alles ist positiv, aber man im Detail sich mit vielen Teilelementen, sei es mit der Technikgestaltung, sei es mit der Regulierungsseite und mit der Bildung, viel weiter auseinandersetzen muss. In weiteren Episoden des Podcasts werden wir Stück für Stück diese einzelnen Elemente aufnehmen und dann werden wir uns durch diese Thematiken durchhangeln von einer Folge zur anderen. Herr Professor Buchmann, sehr herzlichen Dank für diesen großen Rundumschlag zu dieser Thematik und Ihre Teilnahme heute.
Ja, ich danke auch für das interessante Gespräch.